Und ich habe euch einen Text mitgebracht, der mich sehr begeistert hat. Wir haben es gemeinsam ausgesucht und ich war nachher echt dankbar, dass wir an diesem Text hängen geblieben sind. Es ist der Psalm 19. Ich weiß nicht, ob ihr euch der Psalm 19, wenn ihr so den einfach hört, ob ihr sagt, der sagt euch was. Aber wenn sobald wir die ersten paar Worte hören werdet, werdet ihr sagen, ah ja, klar, kenne ich, habe ich gehört, ist bekannt. Und all die Lieder, die wir schon gesungen haben, das ist so, das war eine gute Vorbereitung auf das, was wir im Psalm 19 jetzt hören werden. Gerade die ersten Versen sind in der Musikwelt, aber auch darüber hinaus sehr bekannt. Sie wurden von Dichtern und Musikern in der Vergangenheit oft vertont, Haydn, Bach und wer sonst noch alle, die haben versucht und haben das sehr schön vertont. Und ich möchte eigentlich gleich in den Psalm einsteigen. Und die ersten 7 Verse dieses Psalmes, er ist nicht lang, die ersten 7 Verse, da geht es eigentlich nur um ein Thema. Sie entfalten nur einen Gedanken. Schau in die Natur. Sie zeigt dir Gottes Herrlichkeit. Und lass uns gemeinsam die ersten 7 Verse lesen. Da heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und ihre Sprache bis an das Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt und sie ist wie ein Bräutigam, der hervorgeht aus seinem Gemach. Sie freut sich, wie ein Held die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang und ihr Umlauf bis zu ihren Enden und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Schau in die Natur, sie zeigt dir Gottes Herrlichkeit. Ich denke, dass uns dieser Gedanke in unserer Zeit mehr und mehr abhanden gekommen ist. Und vielleicht geht es dir da ein bisschen anders und das wäre schön, das ist gut. Aber ich merke bei mir, vielleicht auch so ein bisschen durch den Beruf bedingt. Ich bin jetzt in der IT, da ist man jetzt nicht ständig in der Natur. Aber selbst bei uns auf dem Land in Wüstenrot merke ich, dass man so ein bisschen von der Naturverbundenheit, man lebt zwar in der schönen Natur, aber von der Naturverbundenheit so ein bisschen weiter wegkommt. Ich erkläre das auch wie. Ich war letztens joggen und dann, wenn man joggen geht, wo befindet man sich? Bei uns ist man so 50 Meter, dann ist man im Wald, man hat schöne Wege, man kann richtig Natur genießen, aber was machen wir? Meine Uhr sagt, der letzte Kilometer war zu lang. Zu schnell darf ich auch nicht, weil ich muss ja auch nicht aus der Puste kommen. Ich habe ja noch ein paar Kilometer vor mir. Und so ist man daran, sich zu optimieren und zu gucken, wie man da unterwegs ist. Und ja, vielleicht hat man auch noch was anderes. Und wenn man daran denkt, hat man vielleicht noch ein Gebet oder man hat andere Gedanken. Und so kommt man zurück und merkt man, ja, man war im Wald, aber die Natur hat man nicht gesehen, hat man nicht wahrgenommen. Ja, sehe ich da noch die Herrlichkeit Gottes, die in dem Moment mich umgibt? Oder wie kann ich sie wahrnehmen? David erwähnt hier in den Versen nicht vieles aus der Natur und er nennt nur ein paar Dinge.
Ich muss vergessen, dass ich schalten muss. Ja.
Und er nennt ein paar Dinge und er sagt, dass diese Dinge, die er dort aufzählt, dass sie reden, dass sie sprechen, dass sie uns etwas kundtun. Und sie haben kein Sprechorgan, sie haben keinen Mund, sie reden, aber sie reden, sie erzählen etwas. Und das, was der David dort sagt, das sind nicht so diese spektakulären Dinge, sondern es sind eher die Dinge, die ganz normal und ganz natürlich sind. Ich meine, wer von euch hat sich heute Morgen, gestern Abend Gedanken gemacht, ob die Sonne, ob der Mond aufgeht nachts oder nicht? Ich meine, das sagt David hier, das ist der Mond erzählt die Herrlichkeit Gottes. Die Sonne, hat sich jemand Gedanken gemacht? Ja, vielleicht ein bisschen Wolken, ein bisschen Schatten, also, aber wir sind ja mitten im Juli, also da darf es auch warm sein. Und wenn die Sonne dann nicht da ist, dann sagen wir, wäre schön, wenn doch ein bisschen wäre. Ja, also David sagt, das ist etwas, die Sonne erzählt die Herrlichkeit Gottes. Der Himmel, der Tag, die Nacht, die Sonne, der Mond, das sind Dinge, Abläufe, über die wir uns absolut keine Gedanken machen. Also zumindest mich nicht, ich nicht. Vielleicht geht es euch da anders, vielleicht macht ihr das, ist bei euch anders. Es ist so selbstverständlich, dass der Himmel da ist. Ja, für uns manchmal selbstverständlich, dass für euch ist das ein bisschen was anderes. Und wenn da Raketen fliegen, dann ist das, für uns ist das selbstverständlich, dass das höchstens ein Flugzeug, ja. David hebt in diesen Versen hervor, dass die Abläufe und diese Dinge da sind, um uns etwas zu sagen, um uns etwas zu verdeutlichen. Und wie ich schon sagte, sie haben keinen Mund, sie haben kein Sprechorgan, sie schreien nicht, sie sagen nichts, sie proklamieren nichts, sie haben das nicht, sie können es nicht und dennoch reden sie. Und der eine, das ist der Hauptgedanke von diesem Abschnitt, den wir hier gelesen haben. Ich weiß nicht, ob das in den Versen aufgefallen ist, dass man hier, wenn man einfach sagt, diese Dinge, die reden von der Herrlichkeit Gottes. Das Einzige, was all diese Dinge, die wir so für selbstverständlich nehmen, die sagen, wollen eigentlich nur eines hervorheben. Die sagen, der Schöpfer hat mich wunderbar gemacht und es ist jemand Außergewöhnliches, der uns so wunderbar gemacht hat. Man hört nichts und doch ist alles gesagt. Norbert Peiler sagt in seinem Buch Das Schweigen der Sterne und er sagt zu diesem Vers, sagt er, sie reden unhörbar und doch unüberhörbar. Zungenbrecher, ja. Unhörbar, aber man kann es nicht überhören. Und wenn man ein bisschen hinschaut, dann muss man das feststellen. Und die Frage ist, hören wir, sehen wir und was sehen wir? Ich meine, wir leben nach meinem Verständnis in der besten Jahreszeit des Jahres. Es blüht alles, blüht ist vorbei, aber wir haben die Früchte, ja, also die Früchte kommen, wir können sie genießen, die Erdbeerzeit ist vorbei, es kommen Pflaumen, Kirschen, Zwetschgen und sonst noch was. Es ist wunderschön und fast jedes Insekt, nicht alle, fast jedes Insekt, wenn man das mal ein bisschen beobachtet, merkt man, hey, das sind Abläufe, das ist alles durchgetaktet, das läuft, ohne dass ich was machen muss. Und dann auf einmal ist ein Baum da und ich kann Äpfel essen. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen gespritzt, dass nicht so viele Würmer drin sind, aber viel habe ich nicht unbedingt dafür getan. Apostel Paulus gibt zumindest auf die erste Frage, also was hören wir überhaupt hin oder sehen wir überhaupt, auf die erste Frage gibt er eine ernüchternde Antwort. Und er sagt in Römer 1, Vers 19 bis 20, und da müssen wir sagen, das ist ein Text, das richtet sich an, oder er sagt über Menschen, dass es möglich ist, nicht hinzuhören und nicht hinzusehen. Und das erleben wir in der heutigen Zeit, das sind Menschen, die nicht hören wollen und nicht werden. Sie wollen es einfach nicht. Und das heißt für uns, es ist möglich, tatsächlich nicht hinzuhören. Er sagt, dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können. Er selbst hat es ja ihnen vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken, und zwar sagt er, der Schöpfung, haben wir Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät gesehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Wenn sie sagen, wo ist Gott, dann sagt man, mach die Augen auf, geh in die Natur und schau mal hin. Sie redet nur von Gott. In diesen Versen sagt Paulus genau das. Es ist möglich, sich zu verschließen und zu sagen, Evolution ist alles irgendwie Urknall oder sonst noch was, ja. Gott gibt es nicht, aber die Schöpfung redet davon. Es ist möglich, nicht zuzuhören. Und die zweite Frage, die ich stellen möchte, hören wir auch aktiv hin und was hören wir dabei? Die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, dass die Schöpfung sich unterschiedlich ausdrückt. Sie seufzt zum Beispiel. Wenn wir unsere heutige Zeit beobachten, dann muss man feststellen, dass wir heute vielleicht mehr über dieses Seufzen der Schöpfung reden. Und das ist vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gut. Aber die Schöpfung seufzt nicht nur seit 10 Jahren. Sie seufzt, das hat Apostel Paulus schon gesagt, sie seufzt damals schon. Die Schöpfung, sie seufzt. Weil sie in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil wir nicht auf sie aufpassen. Und wenn wir sagen, Gott ist, wenn wir aufmachen und unsere Augen aufmachen und sehen, dass Gott der Schöpfer ist, dass er es wunderbar gemacht hat und wir es verwalten dürfen, dann heißt das nichts anderes, dass ich auf sie aufpassen muss. Und wenn mir das bewusst wird, dann gehe ich ganz anders mit der Natur, mit der Schöpfung um mich herum um. Dann gehe ich nicht und schmeiße meinen Müllbeutel einfach irgendwo raus. Weil es der Schöpfung nicht gut tut. Weil die Schöpfung dann nicht davon erzählt, von der Herrlichkeit Gottes. Ja, die Schöpfung seufzt schon seit über 2000 Jahren. Ich glaube sogar schon länger. Sie seufzt. Aber mehr als sie seufzt, spricht sie über etwas. Lauter als sie seufzt, redet sie von ihrem Schöpfer. Und sie will nur eins zum Ausdruck bringen. Nicht, dass wir jetzt alles auf uns drauf machen. Sie möchte eigentlich nur eins zum Ausdruck bringen, dass Gott verkündet wird. Sie möchte auf Gott hinweisen. Selbst in diesem schlechten Zustand, der immer wieder deutlich gezeigt wird, wird es immer wieder, möchte sie auf die Herrlichkeit Gottes hinweisen. Auf die Herrlichkeit unseres Herrn. Und das ist etwas ganz Besonderes. Denn wenn wir in die Natur gehen, dann merken wir, dass wir hier in Kontakt kommen mit dem, was Gott selbst höchstpersönlich Hand angelegt hat und etwas geschaffen hat. Die Natur ist etwas, wo ich Gott unmittelbar begegnen kann, weil er es geschaffen hat. Er hat es gemacht. Und ich darf das genießen, ich darf das sehen. Ich darf Teil daran haben. Ich stelle immer wieder fest, dass diese Faszination für unsere Schöpfung, für die Natur, für die Erde, wo wir leben, für die Phänomene, die um uns umgeben, uns doch immer wieder faszinieren, wenn wir es schaffen, genauer hinzuschauen. Die WhatsApp-Status von einigen, die dann sagen, wow, ich habe mal einen Regenbogen gesehen, da war ein toller Sonnenschein, Sonnenuntergang, da war der Mond, da war eine besondere Wolkenkonstellation, da war noch irgendwas, das fasziniert. Und wenn wir es schaffen, hinzuschauen, fasziniert es so, dass wir sagen, das muss ich festhalten und das muss ich anderen erzählen. Und damit steigen wir in das ein, weil sie sagen, wir vermehren das. Wir weisen anderen darauf hin, schau mal hin, was Gott alles, wie toll er alles gemacht hat. Lasst uns diesen Wink der Schöpfung als Aufruf verstehen. Aufruf, hinter dieser Schönheit den Schöpfer zu sehen und seine Herrlichkeit. Ich meine, was ist die natürliche Reaktion auf Herrlichkeit? Wenn ich etwas, was ganz Gewaltiges sehe, was mich total fasziniert, wo ich ganz aus dem Häuschen bin, ich bin Ehre erweisen. Ich muss es jemandem sagen, das ist schön, was da ist. Und dadurch, dass ich sage, dass es schön ist, gebe ich demjenigen, der das gemacht hat, eine Wertschätzung, eine Ehre. Und das meint Apostel Paulus, wenn er im Vers 21 in Römer 1 sagt, denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm was? Was sucht Gott? Verweigerten sie ihm die Ehre und Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten die Gedanken der Menschen, die nicht hinschauen und nicht hinschauen wollen, um Belangloses. Und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein gebührt Lob und Ehre bis an alle Ewigkeit. Amen. Paulus sagt, hey, wir können uns selbst belügen, wenn wir sagen, dieser Baum, jener Strauch, jene irgendwas, ja. Er sagt, nein, das zeigt eigentlich nur auf Gott. Und Gott sollen wir ehren, Gott sollen wir erheben, wenn wir fasziniert sind von dem, was uns umgibt und was wir sehen. Und deswegen möchte ich einfach uns fragen, wo hat dieses Staunen über Gottes Schöpfung Raum und Platz in unserem Alltag? Vielleicht gibt es in der nächsten Woche einfach mal eine Möglichkeit zu sagen, ich laufe mal mit offenen Augen durch die Gegend. Und wenn ich etwas Wunderbares, so Schönes sehe, das kann auch nur eine Kleinigkeit sein. Und deswegen, ich habe ganz bewusst nicht irgendwelche Bilder aufgebracht, wo man etwas sieht, sondern ich möchte eurer Kreativität freien Lauf geben und euch bitten, ja, in der nächsten Woche 2 Spaziergänge zu machen, um Gottes Herrlichkeit in der Natur bewusst wahrzunehmen. Hier kommt ihr in Kontakt mit dem, was Gott erschaffen hat. Aus erster Hand. Er hat es geschaffen und du darfst es bewundern. Und dann teile ein Bild über diese Herrlichkeit Gottes, vielleicht mit einem Zitat aus diesem Psalm, teile es in deinem WhatsApp-Status und schau mal, was daraus kommt, was für Reaktionen da kommen. Bei uns hat jemand eine wunderschöne Aufnahme mit der Drohne gemacht. Es war herrlich anzuschauen. Und am Montag habe ich dann WhatsApp-Nachricht gekriegt, Hausaufgabe erfüllt. Soll keine Hausaufgabe sein, überhaupt nicht. Ich glaube, was wir erleben, wir werden selber dadurch bereichert. Wofür entscheidest du dich? Also das ist nur ein Vorschlag. Was möchtest du in der nächsten Woche machen, um in Kontakt zu kommen mit dem, was Gott geschaffen hat, seine Herrlichkeit zu bestaunen? Überleg, ich gebe dir 10, 20 Sekunden Zeit, um einfach zu überlegen, Gott zu sagen, wie du das machen möchtest, wie du das in deinen Alltag einbinden möchtest. Im zweiten Abschnitt dieses Psalms, Verse 8 bis 12, hebt Paulus die zweite Konstante hervor. Und ja, da geht es um die Bibel. Und Spurgeon hatte eine Auslegung zu diesem Vers gesagt, hat er gesagt, die ersten Verse sind wie eine Fibel. Ich weiß nicht, wer von euch noch eine Fibel kennt, da sind Buchstaben und ich lerne Buchstaben zu sehen. Das ist ein A, das ist ein B, das ist ein C und dann muss ich sie zusammenbringen. Wenn ich aber mehr lesen will, als was in der Bibel steht, Fibel steht, da muss ich ein anderes Buch nehmen. Und genau darum geht es hier. Wenn ich mehr über Gott erfahren will, die Natur ist eine Fibel. Sie weist nur auf eins, auf Gott hin. Und wenn ich mehr über Gott erfahren will, dann muss ich die Bibel aufschlagen. Und darum geht es hier in diesem nächsten Text und ich möchte gemeinsam mit euch leben. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt meine Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht ewig. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Und sie, die kostbarer sind als Gold und viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim, auch wird dein Knecht durch sie belehrt, im Halten derselben ist großer Lohn. Literarisch ist dieser Text für mein Verständnis noch kunstvoller ausgeprägt als der erste. Und hier finden wir 6 Titel für das Wort Gottes. Ja, es ist wie so eine Aufzählung, die mit 6 Eigenschaften und Wirkungen besonders hervorgehoben werden. Ich werde das gleich alles veranschaulichen. Es ist faszinierend, was der Psalmdichter da alles reinpackt und wie er das so richtig schön darstellt. Jeder Titel hat Titel und Eigenschaften wird betont, dass er sich hier um Gottes Wort handelt. Das Gesetz des Herrn. Es ist immer des Herrn, es bleibt des Herrn. Und das, was der Herr sagt, ist krass und schön und hat Relevanz für unser Leben. Eine wichtige Beobachtung hier muss erwähnt werden, dass wir, wenn es da in dem ersten Abschnitt um den Namen Gottes El geht, also Gott grundsätzlich, dann geht es hier um Jahwe. Und Jahwe ist ein Gott der Beziehung. Er hat sich damals offenbart, diesen Namen, als er Mose gesagt hat, ich bin der, ich bin, sag ihnen, ich bin der, ich bin Jahwe. Ich möchte in Beziehung treten. Ich möchte Beziehung leben. Und deswegen heißt das hier, das Wort ist nicht einfach so mal rausposaunt und dann schaut mal zu, was ihr macht. Nein, es ist Beziehung. Und es möchte Beziehung schaffen. Es ist mehr als nur ein Name. Genau. Für diese persönliche Offenbarung nennt David 6 Titel des geschriebenen Wortes. Und wir müssen dabei bedenken, dass David hier über die 5 Bücher Mose spricht, also die Tora, also einen kleinen Teil der Bibel. Der Psalm ist ja ein poetisches Werk und doch versucht er in diesen Versen eine Bandbreite des Gesetzes abzudecken. Kurz, und das sieht man hier, also das Gesetz ist nicht nur etwas, was wir angezeigt werden, es ist auch ein Zeugnis. Das Zeugnis ist nicht nur da, um etwas jemandem zu zeigen, sondern es ist eine Vorschrift. Und die Vorschrift ist nicht nur da, ja, kannst mal da probieren, nein, es ist ein Gebot. Und das Gebot ist nicht nur da, dass man sagt, naja, vielleicht könnte man, nein, es muss mit Furcht betrachtet werden, das hat Konsequenzen. Und dieses Furcht bringt, also das weiter, wenn wir kauken, also es baut aufeinander auf, es hat Rechte, es bringt Rechte mit sich, die wir in Angriff nehmen können. Also es ist echt ein sehr, sehr schönes. Und jeder dieser Titel wird mit der Eigenschaft versehen und es lohnt sich, hier einen Moment stehen zu bleiben. Er sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Das Gesetz ist vollkommen. Das Zeugnis ist zuverlässig. Es ist nicht irgendwie, es ist zuverlässig. Die Vorschriften sind richtig. Es hat nicht irgendjemand gesagt, es hat Gott gesagt. Das Gebot ist lauter, es hat gute Motive, es hat eine gute Motivation. Es ist lauter, es ist nicht, weil er es möchte und wir alle müssen. Nein, weil er uns etwas macht. Die Motive sind lauter. Und die Furcht ist rein. Und die Rechte sind Wahrheit, an die wir uns weigen. Aber ja, auch hier geht es darum, dass es nicht nur dass die alles richtig sind, sondern es hat auch eine Konsequenz. Es hat eine Folge dieses. Also das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Und was macht es? Es ist nicht nur vollkommen, so abgesondert irgendwo. Es erquickt mich. Es erquickt mich, es gibt mir neue Lebenskraft, neue Lebensmut. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht was? Es macht mich weise, wenn ich mich zurückschaue und sage, jawohl, da in der Bibel steht, in dem Wort finde ich dieses Zeugnis, was Gott früher gemacht hat. Und es ist zuverlässig und es macht mich weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und was tun sie? Wenn ich mich daran vertiefe, merke ich, wie cool und wie klar und wie deutlich sie sind. Und sie erfreuen das Herz. Und das Gebot ist nicht nur lauter, sondern es erleuchtet meine Augen. Es lässt meine Augen aufleuchten. Und die Furcht des Herrn ist rein und sie besteht ewig. Und die Rechte des Herrn sind Wahrheit und sie sind gerecht allesamt. Also wie kunstvoll das hier alles aufgebaut ist. Und das wird durch diesen Aufbau, durch die Eigenschaften, durch die Titel und durch die Auswirkungen sehr deutlich. In einer Welt, die sich nach Stabilität und Orientierung sehnt, ja, und das glaube ich war schon immer so, nicht, ist nicht nur ein neues, was wir sehen, ist es doch, finde ich doch, gibt uns das Wort Gottes, gibt uns die Bibel hier eine Orientierung, einen Halt. Und er sagt, schau mal die Natur. Du siehst die Herrlichkeit Gottes. Schau in die Bibel und du wirst Gott selbst begegnen. Und das ist das Zweite, wo wir Gott höchstpersönlich begegnen können. In der Natur hat er unmittelbar gewirkt und ich kann ihm eins zu eins begegnen. In der Bibel heißt es, wenn wir in der Bibel lesen, wird niemand anderer als Jesus, als Gott uns begegnen. Es ist sein Wort, hat er geschrieben, es ist das Wort des Herrn. Und ich werde ihm begegnen. Und deswegen ist das Zweite, wo wir unmittelbar Gott begegnen können. Er weiß uns aber auch, dass besonders in Vers 12 wird Gott ganz persönlich, auch wird dein Knecht durch sie belehrt, im Halten derselbe ist großer Lohn. Er weist uns auch indirekt auf etwas hin, was wir uns heute auf die Fahne schreiben können. Gottes Wort, die Bibel in unserem Leben hochzuhalten, sie zu studieren und sie uns in sie hinein zu vertiefen. Weil genau das, sagt der Hebräerbriefschreiber, genau das macht uns zu mündigen Menschen. Er sagt in Hebräer 5, Vers 12, und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren, wo drin? In dem Wort der Gerechtigkeit, unerfahren in der Bibel. Er sagt, hey, es gibt viele bei uns in unserer Mitte, die eigentlich nach der Dauer, wo sie mit Jesus, mit Gott unterwegs sind, eigentlich müssten sie schon Lehrer sein und sie könnten eigentlich schon andere belehren, aber er sagt, sie hängen immer noch an der Babyflasche. Sie fragen noch immer noch bei anderen, was kann ich daraus nehmen? Aber er sagt, hey, schau doch mal selber rein. Schau selber rein und du wirst merken, wenn du dich damit auseinandersetzt, willst du mündig werden. Wer will nicht mündig werden? Ich habe eine 18-jährige Tochter, sie sprost nur so und sagt, eigene Entscheidungen, alles selber. Und genauso sollte es sein. Da wäre was etwas unnatürlich, wenn sie sagen würde, ach nee, ich will wieder in den Kindergarten. Da würde ich sagen, da passt was nicht. Und genauso sollte es auch im Geistlichen sein. Wir sollten wachsen, wir sollten mündig werden, eigene Entscheidungen haben und stehen. Und das erlangen wir nur dadurch, dass wir, wenn wir uns in Gottes Wort auskennen, wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir sie lesen, wenn wir Gott begegnen in seinem Wort. Gott spricht zu uns. Und vielleicht lohnt es sich, einfach mal zu sagen, ich schlage morgens in der Bibel-App den Tagesvers auf und nicht abends, weil er hat mir für den Tag vielleicht etwas zu sagen und er sagt mir vielleicht, ja abends lese ich, hätte ich vielleicht morgens gelesen, wäre der Tag vielleicht anders gelaufen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, nächste Woche einfach hier zwei Möglichkeiten, Schlussfolgerung von dem, was wir gerade gesagt haben. Ich plane mir in der nächsten Woche jeden Tag 10 Minuten. Keine Stunde, keine zwei Stunden. Super, wenn es klappt, aber ich glaube, das ist immer das too much. Aber 10 Minuten muss drin sein. Ich treffe mich in der nächsten Woche mit jemandem, um gemeinsam Gottes Wort zu lesen. Und überleg mal, mit wem könntest du, was ist die Zeit, die du dir nehmen könntest? Überleg mal, mit wem könntest du dich treffen, um darüber auszutauschen? Ich finde es bemerkenswert, dass David in einem Lied uns diese zwei Arten der Offenbarung der Gottes zeigt. Und das sind diese direkten Offenbarungen, wo wir direkt mit Gott in Kontakt kommen können. Der letzte Abschnitt, die letzten zwei, drei Verse, die Vers 13 sagen wir, wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden, bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen, so werden ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben vor großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wir wissen nicht genau, aus welchem Anlass dieser Psalm geschrieben wurde. Aber es kann sein, dass dieser Psalm als Einstieg in den Tag gedacht war. Aber aus dieser Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes und aus der Beschäftigung mit dem Wort Gottes, des Kennenlernens, des gnädigen Gottes, erwächst der Wunsch, Gott zu entsprechen. Jedoch stellt David fest, dass wir, und ich glaube, das stellen wir auch immer wieder fest, ich kann mir tolle Vorsätze nehmen und sie klappen nicht. Und deswegen stellt er hier fest, ja, das ist super, was wir da alles erleben. Aber das, was wir im Alltag erleben, sollte uns nicht davon abhalten. Ich möchte mich immer wieder neu ausstrecken nach dem, wer Gott ist. Der Tenor dieser Verse ist eindeutig. David ist sich sehr bewusst, dass niemand ohne Fehler und ohne Sünde ist. Und eine dreifache Bitte richtet er an Gott. Er sagt, dass Gott ihn reinigen möchte. Er möchte ihn reinigen von dem, wo er gar nicht mal weiß, dass er etwas falsch gemacht hat. Reinige mich von dem. Reinige mich von verborgenen, unbeabsichtigten Sünden, die er selbst gar nicht kennt. Halte stolze Menschen von mir fern. Ich möchte demütig bleiben. Denn wenn wir die Natur und wenn wir mit Gott in Berührung kommen, werden wir merken, hey, wir sind ganz klein. Aber doch hat Gott uns vor Augen. Gott, doch möchte er mit uns Geschichte schreiben. Möchte er sich in uns offenbaren. Und das darf uns nicht stolz machen, sondern demütig bleiben. Er sagt, der dritte Wunsch, dass die Sünde über ihn ihre Herrschaft ausübt. Er sagt, ich möchte nicht dem Bösen dieser Welt ausgeliefert sein. Ich möchte an dir bleiben und sorge du dafür, dass ich all das erleben kann. Aus diesen Aussagen David stelle ich fest, dass er sich viel mit dem Gesetz auseinandergesetzt hat. Es ist ihm wichtig, hier klar und sauber zu bleiben. Ganz klaren Blick zu haben auf das, wer Gott ist, wer er ist. Für mich ist David ein Beispiel für einen mündigen Mann Gottes. Denn er ist erfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, wie wir das in Hebräer gelesen haben. Ja, der Hebräerbrief sagt, ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden, sagt Hoffnung für alle. Dieses Schulen, was ist gut, was ist böse. Ja, wir werden Fehler machen. Manchmal werden wir daneben liegen und das, was wir für gut hielten, wird vielleicht gar nicht so gut sein, aber das meint eine Schulung, dass ich nicht gleich der Meister, nicht gleich alles perfekt habe, sondern sage, ich lerne noch. Und im Prozess werden wir bleiben. Wir lernen, wir werden lernen, aber nicht aufgeben. Lernen, wenn jemand in der Ausbildung heißt es, er kann auch nicht alles und das ist normal. Und Gott weiß es, dass wir nicht alles können und dass wir nicht alles perfekt machen werden. Aber ihm geht es darum, dass wir dranbleiben, dass wir schulen, unser Urteilsvermögen schulen, das Gute von dem Bösen zu unterscheiden. Ohne Tadel sein und unschuldig bleiben vor großer Missetat, sagt der Psalm 9. Und dazu gehört Übung. Und Gott will uns dabei begleiten. Wie wirst du das umsetzen? Vielleicht lohnt es sich am Ende des Tages einfach mal, sich ein paar Minuten zu nehmen, um den Tag zu reflektieren. Einfach zu sagen, Vater, das war echt cool, was wir da gemeinsam, was ich da gesehen habe, was ich da erlebt habe. Aber an der Stelle war es nicht so schön. Ich würde gern, dass es beim nächsten Mal anders läuft. Es ist ein bemerkenswerter Psalm. Ich möchte schließen mit dem Blick auf den letzten Vers. Er schließt den Psalm, oder David schließt den Psalm, jetzt müssen wir mal gucken. Genau. Er schließt den Psalm mit dem Blick danach, dass Herr, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, lass mein Fels und mein Erlöser. Er möchte dazu beitragen, dass man die Herrlichkeit Gottes sieht. Er möchte damit einstimmen. Die Schöpfung tut es, die Bibel tut es und ich möchte auch. Und ich möchte euch ermutigen, das auch zu tun. Egal wo wir sind, egal wo wir nächste Woche sind oder heute sind oder was wir tun, lasst uns da in Einklang gehen mit dem, was Gott tut. Ich möchte noch gemeinsam beten.